Aus gegebenen Anlass unterbrechen wir heute unsere aktuelle Predigtserie. Stattdessen lade ich euch ein, das Markus-Evangelium mit mir aufzuschlagen, und zwar zu Markus Kapitel 10. Wir lesen aus Markus Kapitel 10 die Verse 35 bis 45. Markus Kapitel 10 ab Vers 35. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll euer aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Amen. Lasst uns um den Segen des Herrn bitten. Herr Jesus Christus, du trägst den Namen, der über allen Namen steht. Und jedes Knie muss sich vor dir beugen und jede Zunge muss bekennen, dass du der Herr zu nennen seist. Und so lass uns doch heute neu deine große Erhabenheit und Herrlichkeit sehen und staunen darüber, wie sehr du dich erniedrigt hast, um uns zu dienen, auf dass du, unser Herr und Meister, uns lehrst, was es bedeutet, nicht für uns selbst zu leben. Herr, segne dein Wort an einen jeden von uns, damit du alle Ehre hast. Das bitten wir dich in deinem kostbaren, heiligen Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Als Gemeinde wollen wir heute einen neuen Diakon in sein Amt einsetzen. Und Diakon bedeutet nichts anderes als Diener. Diener. Also jemand, der nicht für sich selbst, sondern für das Wohl anderer lebt und dient. Ein Diakon ist ein Diener der Gemeinde. Er arbeitet für das Wohl der Gemeinde. Er leistet Fürsorge, praktische Hilfe für die Gemeindeglieder. Ein Diakon ist eben nicht, und lasst mich das in aller Deutlichkeit sagen, ein Diakon ist nicht einfach ein Hausmeister. Nein, sein Dienst betrifft in erster Linie die Fürsorge, die praktische Fürsorge an den Geschwistern. Es geht beim Amt des Diakons vor allem darum, sich um Arme und Kranke und Schwache und Hilfsbedürftige praktisch zu kümmern. Ein Diakon ist der Diener der Barmherzigkeit, der darüber wacht, dass jedem Hilfe, der Hilfe benötigt, gegeben wird, der in Not ist, der bedürftig ist, dass ihm geholfen wird. Pastoren schauen bei den Gemeindegliedern auf das innerliche, das geistliche Wohlergehen. Die Diakone schauen auf das äußere, das leibliche Wohlergehen. Ein Diakon lebt und dient dafür, dass es den anderen in der Gemeinde wohlergeht. Er schaut beständig darauf, wie geht es den Geschwistern in der Gemeinde. Und eben dieser Gedanke, ihr Lieben, dass man sich selbst als Diener der anderen versteht, freiwillig, ist sehr befremdlich in unserer Zeit. Sehr befremdlich. Denn die meisten würden niemals freiwillig sich als Diener von anderen sehen, sondern sie wollen bedient werden, anstatt zu dienen. Wir leben in einer sehr narzisstischen Zeit. Vielleicht kennst du diese alte griechische Sage von diesem jungen Mann Narziss, der einfach selbstherrlich und stolz und selbstverliebt war. Er kam an einem Wasser vorbei und sah sein Spiegelbild, seine Reflexion und er schmachtete sehnsuchtsvoll danach, dass er nichts anderes betrachten konnte und dort bei seinem Spiegelbild verstarb. Er konnte nicht davon weichen. Wir brauchen heutzutage keine Reflexion in irgendeinem Gewässer. Wir haben unsere Smartphones bei uns und schießen so viele Selfies, wie wir nur irgendwie können. Wir sind die Generation der Selfies, der Bilder von sich selbst. Es dreht sich alles nur noch um sich selbst. Um Selbstdarstellung, um Selbstvertrauen, um Selbstwertgefühl. Das höchste Gebot unserer Gesellschaft ist, du sollst dich lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Und darum, weil es so sehr um das Selbstgefühl geht, ist in unserer Gesellschaft auch dieses Selbstmitleid so groß. Wenn es ja einem nur um sich selbst geht, dann ist das Selbstmitleid riesig, wenn man mal nicht so behandelt wird, wie man es sich wünscht. Wenn man mal nicht so beachtet wird, wie man es gerne möchte. Wenn jemand vielleicht zu viel von einem verlangt, dann ist das Weltuntergang. Dieser Narzissmus, der äußert sich dann im Egoismus, in der Ich-Bezogenheit. Es geht immer nur um die eigenen Bedürfnisse, die andere zu erfüllen haben. Und wehe, wenn jemand nicht deinen Wünschen nachkommt. Eigennutz. Was habe ich davon? Was ist mein persönlicher Vorteil? Das heißt, man lebt egozentrisch. Alles kreist sich um sich selbst. Die eigenen Bedürfnisse sind der Mittelpunkt des Lebens. Und weil man sich für so wichtig hält, geht das damit einher, dass man besser sein will als andere, mehr haben will als andere, beliebter sein möchte als andere, mächtiger und einflussreicher. Und dann geht es um Statussymbole, um den sozialen Stand, dann geht es um Likes auf Instagram. Und wir Christen müssen aufpassen, dass sich das nicht einschleicht bei uns. Dass wir nicht so weltlich denken. Denn auch bei uns in der Gemeinde kann das passieren. Und so oft ist dieses weltliche Denken bei uns da. Und wir sehen jetzt hier heute Abend, dass sich dieses Denken sogar bei den Aposteln eingeschlichen hat. Selbstherrliches, selbstgefälliges, egoistisches Denken hat sich tatsächlich auch bei den Aposteln finden lassen. Lest nochmal mit mir ab Vers 35. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jakobus und Johannes waren Brüder, sie gehörten zu den 12 Aposteln und sie gehörten zu den engeren Kreis. Sie waren Jesus Christus ganz nah und sie waren eigentlich sehr einfache Männer, Fischer. Und nun gab es die Gelegenheit ihres Lebens, endlich groß rauszukommen, endlich jemand zu sein. Und was wünschten sie sich? Sie verlangten nach den größten Ehrenplätzen, die man nur irgendwie haben kann. So, wenn der Herr Jesus in seinem Königreich, in seinem Reich, auf seinem Thron sitzt, dann wünschen sie sich, zu seiner Rechten und zu seiner Linken zu sitzen, die beiden Brüder. Wie groß wird ihre Familie rauskommen? Dass diese, mit diesen Plätzen ist Herrlichkeit und Macht und Ehre verbunden. Rechts und links, die angesehensten, die vertrautesten des Herrn, die Vizekönige. Sie denken hier nur an sich selbst, wie sie erhöht werden können. Sie denken an die Macht und die Ehre. An den Ruhm. Gegen diese selbstgefällige Ehrsucht sprach eigentlich unser Herr Jesus Christus schon, denn er besuchte einmal einen Obersten der Pharisäer. Und da beobachtete der Herr Jesus, dass alle danach trachteten, sich an die besten Plätze zu setzen. Auf die Ehrenplätze. Und dann hört mal, da ist es in Lukas Kapitel 14, Vers 8. Wenn du von jemandem zur Hochzeit eingeladen wirst, spricht der Herr Jesus, so lege dich nicht auf den ersten Platz, damit nicht etwa ein Geehrterer als du von ihm eingeladen sei. Und der, welcher dich und ihn eingeladen hat, komme und zu dir spreche, mach diesen Platz. Und dann wirst du anfangen, mit Schande den letzten Platz einzunehmen. Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und lege dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, kommt zu dir und spricht, Freund, rücke höher hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die zu Tische liegen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jakobus und Johannes haben diese Rede anscheinend nicht zu Herzen genommen. Sie trachten nach diesen Ehrenplätzen. Sie kommen zu Christus mit einer ganz bestimmten Masche. Ist euch das aufgefallen? Vers 35. Jakobus und Johannes treten zu Christus und sagen, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Kennst du das von Kindern? Wenn sie kommen und sagen, Mama und Papa, ich muss dir was sagen, aber versprich mir, dass du nicht böse wirst, wenn ich es dir sage. Oder Mama und Papa, bitte erlaubt mir, worum ich euch jetzt bitte. Versprecht mir bitte, dass ihr es tun werdet. Und das Kind hat noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Jakobus und Johannes wollen, dass Christus eine Zusage gibt, ehe sie überhaupt die Bitte gestellt haben. Das ist eigentlich eine ziemlich dreiste Masche, auf die Christus nicht reinfällt. Er gibt kein voreiliges Versprechen. Vers 36. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Also sie wissen, die Apostel werden bei dem Herrn Jesus sitzen, aber sie wollen unter den Aposteln die besten Plätze haben. Sie wollen die Größten sein, die größte Ehre, die größte Stellung, die höchste Anerkennung. Und es ist erstaunlich, ihr Lieben, wie egoistisch hier eigentlich ihr Verhalten ist. Denn du musst wissen, was der Kontext ist. Worüber der Herr Jesus Christus gerade gesprochen hat, überlegt euch das. Wenn ihr mal mit mir schaut, was vorher geschrieben steht. Jesus spricht hier über seine Schmach, über seine Erniedrigung, über seinen Tod. Ab Vers 32. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinaus nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jakobus und Johannes hörten diese Worte. Sprechen Sie über die Schmach, die Schande, die Erniedrigung, die der Herr Jesus Christus erfahren wird? Denn alles, worüber Sie nachdenken, ist Ihre eigene Herrlichkeit und Ehre und Ruhm und Macht. Wie konnte Jesus Christus es eigentlich aushalten mit egoistischen Menschen wie wir? An einer Stelle sagte er, wie lange noch muss ich bei euch sein? Und wisst ihr, das ging nicht nur Jakobus und Johannes so. Wenn ihr mal zurückblättert zu Kapitel 9, ab Vers 30, da sehen wir, dass es allen Jüngern so ging. Da ist es ab Vers 30, und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände und sie werden ihn töten und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. So, und wie geht's jetzt weiter? Ab Vers 33. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Worüber habt ihr geredet auf dem Weg? Sie aber schwiegen. Denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte unter ihnen sei. Und er setzte sich und er rief die 12 zu sich und spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Das ist, was sie im Sinn hatten. Der Herr Jesus verkündigt ihnen, wie sehr er sich erniedrigen wird. Und alles, was sie im Kopf haben, ist, wer wird der Größte unter ihnen sein? Jesus kennt ihre sündigen Gedanken. Er spricht sie darauf an, er fragt sie, worüber habt ihr geredet? Und es ist ihnen so peinlich, dass sie nichts dazu sagen und schweigen. Jakobus und Johannes verstehen überhaupt nicht, was Jesus Christus widerfahren wird. Und sie verstehen überhaupt nicht, was es bedeutet, zu rechten oder zu linken Jesu zu sitzen. Das sehen wir jetzt. Sie haben keine Ahnung. Zurück in Kapitel 10, ab Vers 38. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Also ihr wollt sitzen, zu rechten und zu linken in meiner Herrlichkeit, ja? Ihr habt überhaupt nicht verstanden, dass ich erst durchs Leiden gehen muss, um in diese Herrlichkeit einzugehen. Bevor ich die Krone trage, muss ich das Kreuz tragen. Und ihr habt nichts davon verstanden. Ihr habt nichts davon verstanden. Ihr wollt sitzen in meiner Herrlichkeit und versteht nicht, dass der Weg zur Herrlichkeit durch Schmach und Erniedrigung und Leiden führen wird. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr dieses bittere Leiden und die Schmach und die Schande und all die Pein trinken? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Könnt ihr überschüttet, überflutet werden mit Qualen? Seid ihr bereit zu leiden, erniedrigt zu werden, Schmach und Schande und Schmerz und Folter und Plagen und Elend auf euch zu nehmen? Nein, die beiden haben nichts davon verstanden, was vor dieser Herrlichkeit noch auf sie zukommen wird. Schaut mal, wie leichtfertig und naiv sie einfach darauf antworten, Vers 39. Wir können es. Wir können es. Kein Problem. Aber schaut mal, was Jesus jetzt hier antwortet. Er sprach zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken. Und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Jesus prophezeit ihnen hier. Etwas, was sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht verstehen können. Auch sie werden leiden müssen, um Jesu willen. Und Jakobus wird der Erste sein, der als Märtyrer stirbt. Durch das Schwert, wahrscheinlich enthauptet. Apostelgeschichte 12, kannst du es nachlesen, der Erste. Und Johannes, er wird der Letzte sein. Er wird nicht hingerichtet werden, aber sein ganzes Leben wird Qual sein. Er wird viel zu leiden haben. Später lesen wir, dass er weiser geworden ist, das besser verstehen kann. Als alter Mann auf der Insel Patmos, als er die Offenbarung aufschrieb, lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 9, ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum. Seht ihr, wie er sich verändert hat? Er nennt sich hier nicht mal mehr Apostel, er sagt einfach, euer Bruder. Und was bin ich? Ich bin Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum. Aber kein Königtum ohne Bedrängnis. Christus sagt ihnen nun, warum er nicht einfach die Plätze so vergeben kann, jedem, der ihn darum bittet. Vers 40. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Bereitet von wem? Wir lesen in der Parallelstelle in Matthäus Kapitel 20 folgendes. Da sagt Jesus, das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es vom Vater bereitet ist. Das heißt, du kannst nicht einfach darum bitten, wo du sitzen möchtest. Wie auf einer besonderen Feierlichkeit ist der Fall ist. Der Gastgeber, er legt die Sitzordnung fest. Er legt fest, wer die Ehrenplätze in seiner Nähe bekommt. Diese Plätze hier sind bereitet für die, denen es der Vater bereitet hat. Nach seinem Ratschluss, nach seiner Bestimmung. Und ja, tatsächlich, wir erfahren hier etwas. Manche werden näher an Christus sein als andere. Ihr Lieben, in der Herrlichkeit wird das unsere Freude nicht trüben. Es wird nämlich keine Rangstreitigkeiten, kein Konkurrenzdenken geben, kein Neid, keine Eifersucht, kein Egoismus. Wir werden uns von Herzen mit denen freuen, uns freuen, dass sie geehrt sind, die zu linken oder zu rechten Jesu sitzen werden. Jemand hat mal gesagt, alle unsere Becher werden überfließen, aber manche haben größere Becher als andere. Aber so weit waren die Apostel noch nicht, dass sie sich hier mitfreuen können. Dass der Gedanke, dass jemand anderes geehrt wird, sie genauso erfreut, so als wären sie selbst die Geehrten. Denn das macht den Leib Jesu Christi aus. Wir weinen mit den Weinenden und freuen uns mit den Freunden. Wir trauern mit denen, denen es schlecht geht, aber wir freuen uns auch mit denen, die geehrt sind. Die Apostel waren hier noch nicht so weit. Schaut mal Vers 41. Und als die 10, das heißt die übrigen Apostel, es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Unwillig heißt hier nicht, sie dachten, ach, wie kindisch und hochmütig von den beiden. Wir würden niemals so denken und sowas bitten. Nein, die waren eifersüchtig. Sie wollten genauso gerne neben Christus sitzen. Sie hatten auch ihre Augen geworfen auf diese höchste Position. Weißt du, noch am Ende, als Christus das Abendmahl mit ihnen feiert, kurz davor, bevor er ins Leiden eingeht, hör mal in Lukas Kapitel 22, ab Vers 21, da heißt es, Jesus sagt, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir an dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Aber dem nicht genug. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Kannst du dir das vorstellen? Auf dem heiligen Abendmahl. Jesus sagt, er wird jetzt überliefert werden. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als zu streiten vor dem Sohn Gottes, zu streiten darüber, wer der Größte ist. Was sind wir für Menschen? Was für Gedanken, wie böse Gedanken wohnen in uns? Ihr Lieben, wir können uns nicht erheben über die Apostel, denn in uns allen wohnen diese bösen Gedanken. Dieser Stolz, dieser Hochmut, diese Selbstgefälligkeit, Eifersucht und Neid. Vielleicht auch heute, dass wir einen Diakon einsetzen, der eingesetzt ist und vielleicht ein oder andere Bruder wünschte sich, dass er Diakon ist oder dass er eingesetzt wird. Und versteht ihr, was für böse Gedanken können in uns sein? Nein, was lehrt uns der Herr Jesus Christus? Markus Kapitel 10, 42. Und er rief sie zu sich und er spricht zu ihnen. Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. Schaut mal, wie liebevoll Jesus Christus hier auf die Unreife der Jünger reagiert. Hätte man sie nicht mal richtig zusammenstauchen müssen für so ein Verhalten? Er ruft sie einfach zu sich. Er gibt ihnen eine einfache Lektion. Er spricht ihr Allgemeinwissen an, um dieses weltliche Denken zu vertreiben. Er spricht etwas an, was wir alle wissen, nämlich die Führer dieser Welt, die Regierenden, die groß sind, sie halten die anderen für kleine, für Fußvolk, mit dem man umgehen kann, wie man will. Sie schüchtern sie ein, sie bedrohen sie, sie unterdrücken sie, und so funktioniert es durch Gewalt. In der Welt geht es darum, der Erste zu sein und sich bedienen zu lassen, die anderen zu knechten und darum, Gewalt anzuwenden, Druck auszuüben, Intrigen, Machtkämpfe, Ellenbogengesellschaft, Egoismus, Konkurrenzdenken. Und das führt zu einem rücksichtslosen und eigennützigen Verhalten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Man bekommt nichts geschenkt im Leben. Man muss sich durchsetzen. Man muss seinen eigenen Vorteil erkämpfen, fressen oder gefressen werden. Der Stärkere setzt sich durch. Das weltliche Denken, das wir alle kennen. Und so war es schon immer unter den Nationen. Und zur Zeit Jesu, der Kaiser von Rom, der sie alle unterwarf. Aber wie soll es in unserer Mitte vor sich gehen? Vers 43. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Christus sagt hier so nicht unter euch. Unter euch soll es ganz anders zugehen als in der Welt. In der Welt sucht man seinen eigenen Vorteil, man will der Größte sein, man will, dass einem gedient wird. Das Christentum sieht ganz anders aus. Man soll viel mehr leben für andere und sich für den Allerniedrigsten halten. Man will nicht bedient werden, sondern dienen. Ihr sollt euch als Diener, als Sklaven der anderen verstehen. Ihr wollt groß sein? Sei ein Diener der anderen. Du willst der Erste sein? Mach dich zum Allergeringsten, zum Sklaven aller anderen. Das ist der Weg des biblischen Christentums und kein anderer. Es ist nicht der Weg der Selbstdarstellung, es ist der Weg der Selbstverleugnung. Nicht der fleischliche, irdische, zeitliche Weg, der in die ewige Verdammnis führt, der jetzt für eine gewisse Zeit Erhöhung und Freuden mit sich bringt und Vergnügungen, zeitlichen Gewinn. Nein, es ist der geistliche, der himmlische, der ewige Weg in die ewige Glückseligkeit, wahre Größe vor Gott zu finden. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden von Gott. Ihr wollt groß sein? Dann macht euch klein. Ihr wollt erhaben sein? Dann erniedrigt euch. Ihr wollt Herren sein? Dann werdet Sklaven. Keine Krone ohne Kreuz, ohne Selbstverleugnung, ohne Sklaveneinstellung. Wie Paulus sagt in Philipper Kapitel 2, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Lass uns hier kurz innehalten und über dich sprechen. Ist diese Einstellung bei dir angekommen? In deinem Herzen? Nicht bloß theoretisch, sondern praktisch, gelebt. Weißt du, das ist das Entscheidende in deinem Leben. Dass bei dir angekommen ist, dass du nicht für dich selbst lebst, sondern für andere. Wie oft habe ich das gesehen in meinem Leben oder auch im Leben anderer? Das wisst ihr, wenn man zum Beispiel unzufrieden ist mit anderen und sich beschwert und man vielleicht nicht erhält, was man sich gerne wünscht und einem etwas passiert, was einem nicht gefällt. Es muss ein Schalter umgelegt werden in deinem Herzen, grundlegend, dass du nicht mehr daran denkst, bedient werden zu wollen, sondern nur noch dafür lebst, anderen zu dienen. Es geht um mehr als bloß hier und dort mal praktisch mithelfen, verstehst du? Es geht um eine konkrete Lebenseinstellung. Zu sagen, ich bin ein Sklave, ich lebe nicht für mich selbst, ich erachte die anderen höher als mich selbst, ich sehe mich als Diener aller anderen an. Georg Müller, der bekannte Waisenvater, der ein großes Vorbild war im Gebet, er wurde einst gefragt, was ist das Geheimnis deines Dienstes für Gott? Was ist das Geheimnis, dass der Herr dich so gebraucht und so viel Segen und Gebetserhörung auf all deinem Dienst liegt? Wie funktioniert das? Er beugte sich ganz tief, fast bis zur Erde und gab diese Antwort. Es gab einen Tag, an dem ich starb, völlig starb. Ich starb, Georg Müller. Seinen Meinungen und seinen Wünschen und seinem Geschmack und seinem Willen. Ich starb auch der Welt, ihre Anerkennung oder ihre Ablehnung. Ich starb selbst der Anerkennung oder Beschuldigung meiner Brüder und Freunde. Und seitdem habe ich danach getrachtet, mich selbst nur Gott gegenüber als bewährt zu erweisen. Zitat Ende. Gestorben für sich selbst. Es geht nicht mehr um seinen Willen, um seinen Geschmack, um seine Vorstellungen. Es geht einzig und allein darum, dem Herrn zu dienen, indem man anderen dient. Die Frage ist, ob das angekommen ist in deinem oder in meinem Herzen. Das wird alles auf den Kopf stellen in deinem Leben. Du wirst plötzlich aufhören, dich ständig zu beschweren über andere. Vielmehr wirst du fragen, wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich anderen die Füße waschen? Wie kann ich mich erniedrigen? Du verstehst, dass Sklave zu sein bedeutet, der Allergeringste, der Niedrigste, der Fußabtreter zu sein. Ich habe schon lange nicht mehr dieses Zitat von Spurgeon vorgelesen. Spurgeon sagte einmal, strebe nicht danach, der erste Mann in der Gemeinde zu sein. Sei niedrig. Der beste Mann in der Gemeinde ist der, der bereit ist, der Fußabtreter zu sein, an dem alle anderen ihre Schuhe putzen. Der beste Mann in der Gemeinde ist der Bruder, welchem egal ist, was mit ihm geschieht, solange Gott verherrlicht wird. Hast du das gehört? Es ist diese Lebensregel, die der Apostel Paulus ausgesprochen hat in 2. Korinther 4, Vers 5, wo er sagt, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn und selbst aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Vielleicht läufst du noch so durchs Leben, so egozentrisch, dass du der Mittelpunkt aller Dinge bist und du stets danach fragst, oh, wie hat mich der behandelt und hier hat mich der übersehen und hier wurde ich nicht gelobt und hier wurde jemand anderes geehrt und nicht ich. Stirb dem und fang an, endlich als Sklave Jesu Christi zu leben, der sich darum dreht, um diesen Gedanken, wie kann ich meinem Herrn und Heiland dienen, indem ich anderen diene und andere höher achte als mich selbst und mich selbst verleugne. Jesus sagt, Vers 43, so aber ist es nicht unter euch. Unter euch soll es ganz anders zugehen als in der Welt. Es muss ein vollkommen anderes Klima herrschen. In Frankfurt, weißt du sicherlich, gibt es den Palmengarten. Den kann man übrigens auch im Winter besuchen. Und wenn du diesen botanischen Garten aufsuchst und vielleicht dieses riesige Gewächshaus betrittst, im Winter, dann merkst du einen heftigen Kontrast, einen spürbaren Unterschied. Obwohl es draußen eiskalt ist, wachsen dort drinnen tropische Pflanzen. Es ist das Klima wie in den Tropen. Ein gewaltiger Unterschied. Draußen frostet es, die Bäume sind kahl, aber hier im Biotop blüht es. Es ist ein anderer Lebensraum. Hier blühen tropische Pflanzen. Hier ist gefühlt eine andere Welt, in der du dich befindest. In der Gemeinde Jesu muss ein komplett anderes Klima herrschen als draußen. Und zwar spürbar anders. Das heißt, man muss sofort merken, hier läuft etwas gewaltig anders als in der Welt. Es passt überhaupt nicht zu der Welt. Es ist ein Kontrastprogramm. Menschen, die zu uns kommen aus der Welt, müssen sofort deutlich spürbar merken, hier gilt eine andere Ordnung, hier ist eine andere Welt. Hier kommen dir vielleicht sogar Menschen entgegen, die in der Welt draußen eine hohe berufliche Position haben, aber sie begegnen dir wie ein demütiger Diener, fragen dich, ob sie dir was zu trinken bringen dürfen. Sie fragen dich, ob sie dir irgendwie beistehen können. Denn hier sind Menschen, und das, ihr Lieben, muss erkennbar werden, Menschen, die sich als Diener verstehen und die selbst die Geringsten, die in unsere Mitte kommen, als Ehrengäste empfangen, die nicht an sich selbst denken, sondern den anderen höher achten als sich selbst. Und ich rede hier von ungekünstelter, authentischer Hochachtung und demütiger Dienstbereitschaft und liebevolle Fürsorge, nicht etwas, was man einfach erzwingt und künstlich versucht herzustellen. Und darum ist das bei dir der Fall. Nun, darin müssen wir wachsen als Gemeinde, jeder Einzelne von uns. Diese Einstellung unseres Meisters zu haben. Und das führt uns jetzt am Ende dazu, auf den zu schauen, der uns das in vollkommener Weise vorgelebt hat. Lasst uns schauen auf unseren Meister, unseren Erlöser, unseren Retter, der uns das mit seinem glorreichen Vorbild demonstriert hat, was es bedeutet, das auch zu leben. Vers 45. Christus predigt das nicht bloß, er lebt es. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ist dir aufgefallen, Christus nennt sich wieder Menschensohn. Wir haben uns mit diesem Titel beschäftigt. Er stammt aus Daniel 7, ein prophetischer Ehrentitel unseres Herrn Jesus Christus. Was ist dieser Menschensohn? Hör mal, was dieser Menschensohn empfängt aus Daniel 7. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Und Vers 27, sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist der Menschensohn. Er hat die höchste Position inne. Alle Menschen gehören ihm, alle müssen ihm dienen und sie müssen ihm gehorchen. Er, der Menschensohn, ist der Allerhöchste, dem alle Autorität gehört. Alle Nationen sind ihm übergeben. Er ist der göttliche, königliche Besitzer, Herrscher, Richter aller Menschen. Also wenn einer kommen müsste, um sich dienen zu lassen, dann dieser. Es ist vorausgesagt, dass alle ihm dienen werden, dass alle sich ihm unterwerfen werden, dass jeder ihm gehorchen muss. Vom Menschensohn wusste man das. Alle werden ihm dienen. Doch Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Er war es, der tatsächlich das Recht besitzt, dass alle ihm dienen müssen. Er ist der Besitzer aller Menschen, aller Gehorsam, aller Besitz, alle Menschen selbst, sie gehören ihm und müssen ihm dienen, rechtmäßig. Doch er kommt, um zu dienen, um sich selbst als einen Sklaven zu machen, um sein Leben zu opfern für die Menschen. Er kommt in selbstloser Selbstaufopferung. Sein gesamtes Leben war von Anfang bis Ende Sklavendienst. Wir könnten unzählige Dinge aufzählen, die er als Diener getan hat. Wie er seinen Dienern, den Jüngern, die Füße gewaschen hat. Wie ein geringer Sklave, anstatt mit den Füßen nach ihnen zu treten, wie die weltlichen Herrscher. Und der größte Dienst, den er an uns getan hat, ist, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das heißt, er ist gekommen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Denn weißt du, was der Herr verabscheut zutiefst? Was er hasst von ganzem Herzen? Stolz. Hochmut. Es heißt in Sprüche Kapitel 16, Vers 5, ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige, Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Jeder Einzelne, der stolz und hochmütig ist, Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Eigentlich müsste der Herr diesen Stolz, dieses Konkurrenzdenken, die Rangstreitigkeiten, all den Hochmut der Jünger strafen. Hand drauf, es bleibt nicht ungestraft, so ein Verhalten. Aber stattdessen kommt Christus. Er nimmt diese Strafe auf sich, die seine selbstsüchtigen und selbstherrlichen Jünger hätten selbst erleben müssen. Er kommt, um für unseren Stolz, unseren Hochmut, unseren Egoismus, wo wir nur an uns selbst gedacht haben. Er kommt, um dafür die Strafe auf sich zu nehmen. Verstehst du? Er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Für viele, die stolz und hochmütig und selbstverliebt und egoistisch waren in ihrem Leben. Epheser Kapitel 1, Vers 7 heißt es, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat. Dieser ist der König aller Könige. Niemand hat sich jemals so erniedrigt wie er, denn niemals war jemand so erhöht wie er. Er kam als Sklave, um zu dienen. Um diesen Kelch zu trinken, von dem er sprach, um mit der Taufe getauft zu werden, von der er sprach, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sag, gehörst du zu diesen vielen? Hat er auch dich erlöst durch den Preis seines eigenen Lebens? Hat er dein Herz erobert, sodass du nun all deinen Stolz fahren lässt und niederfällst vor ihm und dich erniedrigst, auf dass er dich erhöht? Nicht, weil er dir etwa Gewalt angetan hätte, sondern weil er gekommen ist, um sich Gewalt antun zu lassen. Verstehst du? Er ist nicht gekommen, um einfach über dich zu herrschen. Er ist gekommen, um den Herrschern dieses Zeitalters überliefert zu werden, um zu sterben. Weißt du, nachdem der große Herrscher Napoleon besiegt wurde, wurde er verbannt auf eine Insel, auf der er starb. Weißt du, was er am Ende seines Lebens getan hat? Er hat sich intensiv mit einer Person auseinandergesetzt, nämlich mit unserem Herrn Jesus Christus. Er fing an, täglich in der Bibel zu lesen. Er bezeugt das ausführlich, dass er sagt, er ist zur Überzeugung gekommen, dass dieser Jesus Christus Gott sein muss. Und hör mal, was er sagt. Er sagt, ich kenne die Menschen und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten diese Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Ja, dieser Christus hat überall seine Diener, weil er sie geliebt hat. Er hat ihnen nicht Gewalt zugefügt. Er kam, um sich Gewalt zufügen zu lassen für sie. Und wenn du das verstanden hast, wie sehr er dich geliebt hat und wie er dir gedient hat, dann wirst du keine Frage stellen, ob er es würdig ist, für ihn zu leben und zu sterben. Du wirst nicht Sklave stehen, um dir irgendwie seine Liebe zu verdienen. Du wirst von ganzem Herzen dienen, weil er dich geliebt hat. Weil er sein Leben gegeben hat als Lösegeld für dich. Was ist mit dir? Bewegst du noch diese Frage, wer der Erste ist? Ist da noch Neid in deinem Herzen, wegen Position, wegen irgendwas in diesem Leben? Oder hast du erkannt, dass Christus der Erste ist und dass ihm alle Ehre gebührt und darum du von Herzen gerne dienst? In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, unser Leben hinzugeben für die Brüder, weil er sich für uns hingegeben hat, geben wir uns nun hin. Füreinander. Und heute wollen wir einen Diakon einsetzen, einen Diener, Martin. Du sollst ein Diener der Gemeinde sein, jemand, der sich hingibt für das Wohl der Gemeinde, jemand, der nicht bloß auf seine eigenen Nöte schaut, sondern auf das der anderen, dass wenn jemand krank ist, er besucht wird, dass wenn jemand finanzielle Not hat, ihm geholfen wird, dass wenn jemand praktische Hilfe braucht, dass ihm Beistand geleistet wird. Schau auf deinen Meister, der dir all das vorgelebt hat, der nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Liebe Gemeinde, lasst uns beten für Martin und für unseren anderen Diakon Dietmar und für uns Pastoren und für alle in uns, bei uns in der Gemeinde. Lasst uns inständig beten, dass jeder von uns diese Dienereinstellung hat. Dass das tatsächlich Wahrheit bei uns in der Gemeinde ist. Dass, was, wenn Menschen kommen, es nicht gekünstelt oder bloß eingebildet ist, sondern dass sie in Wahrheit merken, hier herrscht kein irdisches Klima, sondern ein himmlisches. Dass tatsächlich das Reich Gottes in unserer Mitte da ist. Ein Reich, das geprägt ist von Menschen, die Christus ähnlich leben als Diener. Lasst uns das tun zur Ehre dessen, der uns geliebt hat. Und lasst mich schließen mit Worten aus Philipper Kapitel 2 ab Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts. Und er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden wurde, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus Christus, wie herrlich bist du. Ja, du hattest alle Herrlichkeit Gottes beim Vater. Denn du bist nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott. Aber um unsertwillen hast du dich so sehr erniedrigt, dass du Knechtsgestalt angenommen hast und dass du gekommen bist, nicht um bedient zu werden, wie du es verdient hättest, dass alle vor dir niederfallen und dir dienen Tag und Nacht, denn du bist der König und der Höchste. Nein, du bist gekommen, um zu dienen. Du hast dich wahrlich zu nichts gemacht und hast dein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Und wir danken dir, Herr, dass wir zu diesen vielen gehören dürfen, dass du uns so gedient hast bis zum Äußersten. Denn wie könnte man mehr dienen, als auf diese Weise, dass man sogar sein Leben gibt für den anderen. Herr, du musstest dich so erniedrigen, dich so zu nichts machen, so dienen, selbst mit deinem Leben und Sterben, weil wir hochmütig sind und stolz. Und weil wir so gern auf uns schauen und wie man uns doch behandeln sollte und was uns doch zustehen sollte. Herr, wie viele Menschen gibt es, die wütend sind auf dich, weil sie meinen, du behandelst sie nicht richtig und du würdest ihnen nicht all das geben, was sie doch verdient hätten. Und sie begreifen nicht, dass sie nichts verdient haben, außer deinen Zorn und die Hölle. Und dass sie es sind, die dir dienen sollten. Herr, wir sehen, wir schauen in die Welt und sehen, wie die Obersten, wie die Regierenden herrschen und Gewalt antun, so wie sie wollen. Aber hier, in deiner heiligen Gemeinde, soll es nicht so sein. Herr, wir beten, dass du dafür sorgst, dass wir auf dich schauen und von dir lernen, dass wir deine große Demut sehen und selbst auch demütig werden, dass wir schauen, wie du gedient hast und auch Diener werden. Herr, wir beten, dass wir alle einander dienen, dass wir in Ehrerbietung einander vorangehen, dass wir uns demütigen und den untersten Weg gehen, dass wir nicht auf uns schauen und was andere uns tun sollen und beleidigt sind und in Selbstmitleid versinken, wenn wir nicht das bekommen, was uns zusteht, sondern dass wir auf das der anderen schauen. Und schauen, wie wir den anderen lieben und ihm dienen und ihn stärken und für ihn beten können und seine Lasten tragen können. Herr, nimm doch all diesen Stolz und all diesen Hochmut, der immer noch in uns ist. Nimm ihn doch immer mehr hinweg. Mach uns immer mehr deinem Sohn ähnlich, dass wir demütige Diener in der Gemeinde sind. Bewahre uns Pastoren davor, dass wir zu anfangen, in dieser Gemeinde zu herrschen. Herr, nicht, dass wir schwache Pastoren sind. Nein, wir wollen stark sein, aber wir wollen nicht unseren eigenen Willen tun, sondern wir wollen dafür sorgen, dass dein Wille getan wird, dass du Ehre hast. Bewahre unseren Diakon davor, dass er in eigener Kraft seinen Dienst ausübt. Herr, und jetzt wollen wir zu dem Punkt kommen, wo wir einen zweiten Diakon einsetzen wollen. Und wir danken dir, Herr, dass du dieses Amt des Diakons in der Gemeinde gegeben hast, dass, obwohl wir alle Diener sein sollen, dass du ein extra Amt des Dieners geschaffen hast, dass er als gutes Vorbild allen vorangehen kann und zeigen kann, was es heißt, zu dienen. Und wir danken dir, dass wir nun Martin auch einsetzen dürfen in dieses Amt des Dieners der Barmherzigkeit. Und wir beten, dass du auch ihn davor bewahren mögest, dass er überheblich wird, dass er stolz wird, sondern sorge dafür, dass er auch immer auf dich schaut, dass er sich ja daran erinnert, dass das Diakonenamt heißt, dass er ein Diener ist. Ein Diener Christi und ein Diener der Gemeinde. Herr, erfreue uns doch, indem du Martin zu einem Diener machst, der wirklich ein Vorbild ist für uns alle, in Demut, in selbstlosem Dienen, in großer Barmherzigkeit. Herr, gestalt uns alle immer mehr in dieses Bild, das du uns vorgelebt hast, du herrlicher und heiliger Gottessohn. Amen.